Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Liebe Grüße aus dem All. Wir senden heute unseren Podcast Wissenschaft Aktuelles aus der Forschung von unserer Mondstation. Unser Thema heute: Medizinforschung im Weltraum. So könnte es bald klingen, wenn wir den letzten Börsengang eines amerikanischen Unternehmens anschauen. Der Menschheitswunsch, neue Planeten zu besiedeln, endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Bleiben wir aber auf dem Boden der Tatsachen. Was hat die Weltraumforschung bisher im Medizinbereich gebracht? Gibt es etwas, was schon im Alltag genutzt wird? Und wo geht auch hier die Reise hin? Und zu guter Letzt, ob wirklich auch alles so tierisch ernst bisher im Space abgegangen ist. Viel Spaß bei unserer Diskussion über unser Recherchepapier zum Thema Medizinforschung im All.
Hallo auch von mir. Schön, dass du da draußen wieder dabei bist. Und genau, wir blenden heute mal diesen ganzen finanziellen Trubel, diese ganzen Börsenkurse komplett aus.
Absolut. Keine Aktien heute.
Richtig. Denn die wahre Währung im Weltraum, das ist eigentlich nicht Geld. Das ist sowas wie Knochenmasse und Blutdruck.
Mhm.
Bevor wir nämlich wirklich verstehen können, wie uns diese extremen Technologien aus dem Orbit hier unten in unserem ganz normalen Alltag helfen, müssen wir uns erstmal klar machen, in was für eine absolute Feindeszone wir den menschlichen Körper da überhaupt schicken.
Ja, das ist schon verrückt.
Der Weltraum entzieht uns einfach rigoros alle Konstanten, an die sich unsere Biologie, also unser Körper, in jahrmillionenlanger Evolution gewöhnt hat.
Das ist quasi so ein Steckerzug unseres gewohnten Lebensraums. Also die schützende Atmosphäre ist komplett weg. Wir haben diese extremen Temperaturschwankungen, aber vor allem fehlt ja die Schwerkraft.
Ganz genau.
Und das hat sofort weitreichende Konsequenzen für unseren Körper. Also wir sprechen hier wirklich von einem massiven Ausnahmezustand.
Ja, stell dir das mal so vor, jeder Schritt, den du auf der Erde machst, also selbst das bloße Stehen an der Bushaltestelle, das ist ein mechanischer Reiz.
Mhm.
Deine Muskeln und Knochen arbeiten ununterbrochen gegen diese unsichtbare Last der Erdanziehung. Und in der Mikrogravitation, da oben auf der Station, da entfällt dieser mechanische Reiz komplett. Man nennt das Unloading.
Okay.
Der menschliche Körper ist ja extrem effizient gestrickt. Er merkt sofort, Moment mal, die Beinmuskulatur wird scheinbar gar nicht mehr gebraucht, um den Körper irgendwie aufrechtzuhalten. Also leitet er sofort den Abbau ein, um Energie zu sparen. Und bei den Knochen, da ist dieser Vorgang sogar noch viel dramatischer.
Aber warte mal, man sieht doch diese Crews auf der Raumstation ständig auf diesen speziellen Laufbändern und Ergometern. Die trainieren da oben doch wie Hochleistungssportler, eben um genau das zu verhindern, oder?
Ja, tun sie. 2 Stunden täglich, das ist da oben absolutes Pflichtprogramm und wirklich Schwerstarbeit. Aber das Krasse ist, dennoch verlieren die Astronauten trotz dieses massiven Aufwands pro Monat etwa 1 bis 1,5% ihrer Knochenmasse.
Echt jetzt? Trotz 2 Stunden Sport am Tag?
Genau. Und um das mal in Perspektive zu setzen, bei so einer typischen 6-monatigen Mission schwinden da fast 10% der Knochendichte. Und das vor allem an den ganz tragenden Elementen, also der Lendenwirbelsäule oder dem Oberschenkelhals.
Wahnsinn.
Das feine biologische Gleichgewicht in uns, also zwischen den Zellen, die den Knochen aufbauen und denen, die ihn abbauen, das kollabiert da oben völlig. Der Knochen wird regelrecht demineralisiert. Und dieses freigesetzte Kalzium, das spült dann massiv ins Blut.
Aber das viele Kalzium muss ja dann irgendwie irgendwo hin. Wird das dann ganz normal über die Nieren abgebaut?
Exakt, so ist es. Die Nieren müssen da absolute Schwerstartarbeit leisten. Und das treibt dann logischerweise das Risiko für Nierensteine im All extrem in die Höhe.
Oh je.
Und weißt du, ein Nierenstein auf der Erde ist ja schon unerträglich schmerzhaft. Aber stell dir das mal in so einer fliegenden Konservendose vor.
400 Kilometer über dem Boden ohne echtes Krankenhaus, das ist ein absolutes Horrorszenario.
Aber wenn wir schon von Körperflüssigkeiten sprechen, also Blut und so weiter, der Mensch besteht ja zu einem Großteil aus Wasser. Was passiert eigentlich mit dieser ganzen Flüssigkeit, wenn unten plötzlich nicht mehr unten ist?
Das ist ein super spannender Effekt. Stell dir mal vor, du hältst einen langen, wassergefüllten Luftballon in der Hand und den drückst du unten mit beiden Händen ganz fest zusammen.
Okay. Dann schießt das Wasser schlagartig nach oben. Richtig. Und exakt das passiert da oben mit deinem Blutkreislauf. Auf der Erde zieht die Schwerkraft ja das Blut und das Gewebewasser immer runter in die Beine. Und unser Herz, das ist ein extrem starker Muskel, der darauf trainiert ist, das Blut unermüdlich wieder hoch in den Kopf zu pumpen.
Macht Sinn.
Wenn jetzt die Gravitation plötzlich wegfällt, schiebt das Herz aber munter weiterhin kräftig nach oben. Nur fehlt jetzt der Widerstand von unten. Es verschieben sich also auf einen Schlag so 1,5 bis 2 Liter Blut und Flüssigkeit in den Brustkorb und direkt in den Kopf. Man nennt das in der Forschung den Fluid Shift.
Ah, das erklärt diese Bilder von Astronauten in den allerersten Tagen. Die haben doch immer dieses leicht aufgedunsene Gesicht, dieses Puffy Face. Und im Gegenzug haben sie dann diese ganz dünnen Beinchen, die sogenannten Chicken Legs.
Genau das ist es. Aber das ist nur das, was wir von außen so sehen. Innerlich passiert da nämlich noch etwas viel Bemerkenswerteres. Weil das Herz plötzlich viel weniger arbeiten muss, um das Blut gegen die Schwerkraft nach oben zu befördern, fängt der Herzmuskel an zu schrumpfen.
Krass, der baut sich einfach ab.
Ja, er passt sich an diese geringere Belastung an und das führt zu einer kardialen Atrophie. Und diese ständige Flüssigkeitsansammlung im Kopf, die hat noch einen ganz anderen unheimlichen Nebeneffekt. Der wurde auch erst auf den ganz langen ISS-Missionen so richtig deutlich.
Welcher ist das?
Das Spaceflight Associated Neuroocular Syndrome, kurz SANS genannt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Also SANS, ein Syndrom, das offenbar Nerven und Augen betrifft. Wie genau greift das denn ineinander?
Also durch diese gestaute Flüssigkeit steigt der Hirndruck kontinuierlich an. Und da der menschliche Schädel nun mal eine geschlossene, feste Knochenbox ist, sucht sich dieser Druck ein Ventil. Er weicht quasi nach vorne aus und drückt mechanisch auf den Sehnerv und dann direkt gegen die Rückseite des Augenapfels.
Autsch.
Ja, und bei rund 70% der ISS-Astronauten flacht der Augenapfel dadurch buchstäblich ab. Das verschlechtert die Sehkraft teils wirklich drastisch. Es gibt Astronauten, die fliegen mit Adleraugen hoch und brauchen nach ein paar Monaten da oben plötzlich eine Brille, um überhaupt noch ihre Instrumente lesen zu können.
Wahnsinn.
Und als ob das nicht schon reicht, diese physischen Deformationen, bombardiert die kosmische Strahlung den Körper ununterbrochen mit hochenergetischen Teilchen. Das verursacht DNA-Doppelstrangbrüche und es schwächt das Immunsystem so stark, dass Viren, die in uns schlafen, wie zum Beispiel Erreger von Gürtelrose, plötzlich wieder reaktiviert werden.
Puh. Also, okay. Wenn ich das mal zusammenfasse, Knochenschwund, Muskelabbau, ein schwächelndes Herz, abnehmende Sehkraft, ein völlig geschwächtes Immunsystem. Das klingt doch exakt so, als würde man den menschlichen Körper auf der Erde nehmen und den Alterungsprozess auf der Fernbedienung einfach auf den extremen Schnellvorlauf stellen. Wir schauen uns hier quasi Geriatrie im Zeitraffer an.
Bereits in den späten 90er Jahren. Die Überlegung damals war, wenn die Schwerelosigkeit das Alterungstempo derart beschleunigt, dann wird das Weltall unweigerlich zu unserem effizientesten Alterslabor.
Ah, da fällt mir direkt diese eine berühmte Space Shuttle Mission ein, die ja auch in unserem Recherchepapier aufgegriffen wird. Die Rückkehr von John Glenn.
Ganz genau. Das war im Oktober 1998, da flog er mit der Discovery ins All. Und zu dem Zeitpunkt war John Glenn ja bereits eine absolute Legende. Er war 1962 der erste Amerikaner, der die Erde umkreist hat. Aber bei diesem zweiten Flug war er unglaubliche 77 Jahre alt.
Wahnsinn, mit 77 in den Orbit.
Und das war kein reiner PR-Stunt für die Medien, ganz im Gegenteil. Die NASA hat den US-Senator komplett verkabelt. Er diente da oben buchstäblich als geriatrisches Testobjekt in der Schwerelosigkeit.
Okay.
Während dieser Mission hat man 80 verschiedene Experimente an ihm durchgeführt. Man hat seine gestörte Schlafarchitektur analysiert, den Gleichgewichtssinn gemessen, der bei älteren Menschen ja ohnehin nachlässt. Und man hat diesen extremen Knochenabbau auf zellulärer Ebene untersucht.
John Glenn war also sozusagen der Pionier. Aber die Dokumente in unserer Recherche bringen uns dann ja schnell von den 90ern in die ganz moderne Genomforschung. Stichwort hier die NASA Twin Study. Das muss doch der Traum jedes Genetikers gewesen sein.
Oh, absolut. Ein beispielloser Meilenstein. Also Scott Kelly verbrachte 340 Tage, also fast ein ganzes Jahr, am Stück auf der ISS. Und sein genetisch identischer Zwillingsbruder Mark Kelly, der blieb auf der Erde.
Das ist natürlich das perfekte Setup.
Genau. Damit hatte die Wissenschaft einfach die perfekte, herumlaufende Kontrollgruppe. Man hat beide über Monate hinweg vor, während und auch nach der Mission komplett durchleuchtet. Genomik, Proteomik, Veränderungen des Mikrobioms im Darm, alles wurde sequenziert.
Und dabei stießen sie auf etwas, das die Forscher völlig verblüfft hat. Das sogenannte Telomer-Paradoxon. Um das kurz für dich da draußen greifbar zu machen, Telomere sind diese mikroskopischen Schutzkappen an den Enden unserer DNA-Stränge. So ähnlich wie diese kleinen Plastikkappen am Ende von Schnürsenkeln, die verhindern, dass der Faden einfach ausfranst. Und mit jedem Jahr, das wir auf der Erde altern und unsere Zellen sich teilen, schrumpfen diese Kappen ein kleines bisschen. Logischerweise dachte man jetzt, im All würden sie durch diesen enormen Stressregel echt wegbrennen.
Ja, das war die absolut feste Erwartungshaltung. Was hier wirklich faszinierend ist, bei all dieser kosmischen Strahlung, der Schwerelosigkeit und auch diesem psychologischen Stress, hätten Scotts Telomere massiv kürzer werden müssen. Aber stattdessen passierte das genaue Gegenteil.
Sie sind gewachsen.
Sie wurden im All messbar länger. Für einen kurzen Moment rätselten da sogar die Medien, ob wir dort oben vielleicht so einen genetischen Jungbrunnen gefunden hätten.
Aber das macht doch intuitiv überhaupt keinen Sinn. Wie kann denn ein extremer Angriff auf den Körper die Schutzkappen der DNA verlängern?
Die Erklärung der Molekularbiologen dafür ist, dass der Körper in so eine Art extremen Überlebensmodus schaltet. Dieser ständige Angriff von außen, also die Strahlung, die Mikrogravitation, das aktivierte bei Scott ein Enzym namens Telomerase in völlig ungekanntem Ausmaß.
Aha.
Der Körper registrierte einfach diesen permanenten Schaden, versuchte verzweifelt seine DNA zu reparieren und baute diese Schutzkappen extrem massiv auf, quasi als Abwehrreaktion auf dieses absolut feindliche Umfeld.
Okay, also eine Art zelluläre Panikreaktion? Aber hielt diese Verlängerung dann an, bis er wieder auf der Erde landete, oder wie war das?
Tatsächlich nur bis zur Landung. Innerhalb von mageren 48 Stunden nach dem Touchdown auf der Erde schrumpften Scotts Telomere extrem schnell wieder in sich zusammen. Am Ende der Beobachtungsphase hatte er dann sogar signifikant mehr extrem kurze Telomere als noch vor seinem Flug.
Wow.
Der Körper hat auf der Erde diesen massiven, total energieaufwendigen Schutzmechanismus sofort wieder heruntergefahren und der angesammelte Schaden aus dem ganzen Jahr im All wurde dann schlagartig sichtbar. Es war also letztlich doch ein messbar beschleunigtes zelluläres Altern.
Das ist hochspannend für Astronauten und die Raumfahrt, aber an diesem Punkt muss ich mal kritisch nachhaken. Für mich und natürlich für dich, der uns gerade zuhört. Was bedeutet das alles für uns? Wir blasen hier Milliardenbudgets für Zwillingsstudien im Orbit in die Atmosphäre. Aber gibt es denn jetzt schon echte, greifbare Durchbrüche, die dir und mir hier unten auf der Erde im ganz normalen Alltag helfen? Oder bleibt das alles nur abstrakte Laborforschung?
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Deine Skepsis ist total berechtigt, weil diese Forschung natürlich oft unfassbar weit weg wirkt. Aber ich kann dich beruhigen, die Mikrogravitation hat sich längst als ein einzigartiges physikalisches Werkzeug erwiesen. Wir sehen dort Phänomene und können Stoffe herstellen, die auf der Erde durch diesen Einfluss der Schwerkraft einfach überhaupt nicht möglich sind.
Okay, hast du ein Beispiel?
Lass uns über Krebs sprechen. Ein hochaktuelles Beispiel ist die Entwicklung von Pembrolizumab. Das ist in Kliniken besser bekannt als Keytruda. Das ist eines der allerwichtigsten Medikamente in der modernen Immuntherapie gegen Krebs.
Ah, Keytruda, ja. Ich habe in unserem Recherchepapier gelesen, dass das große Problem bei diesen künstlichen Antikörpermedikamenten ihre Viskosität ist. Also das Zeug ist offenbar zähflüssig wie Sirup. Man kann es den Patienten nicht einfach so mit einer schnellen Spritze verabreichen, sondern sie müssen stundenlang an einem Tropf hängen.
Exakt. Und der Pharmahersteller Merck wollte genau das lösen, indem er den Wirkstoff kristallisiert. Kristalle würden nämlich eine hochkonzentrierte, aber deutlich flüssigere Lösung ermöglichen. Aber auf der Erde funkt da einfach die Physik dazwischen.
Wieso das?
Wenn du solche Kristalle im Labor züchtest, dann ziehen schwere Moleküle durch die Gravitation immer nach unten, Das nennt man Sedimentation. Gleichzeitig erzeugen aber minimale Temperaturunterschiede winzige Strömungen in der Flüssigkeit. Das nennt man Konvektion. Das Ergebnis ist, dass die Kristalle völlig chaotisch wachsen.
Ah, verstehe.
Mal sind sie 13 Mikrometer winzig, mal 102 Mikrometer riesig. Und das ist für eine einheitliche Spritze, die in den menschlichen Körper soll, völlig unbrauchbar.
Die Lösung war also, diese Kristallisation einfach dorthin zu verlegen, wo es weder Sedimentation noch Konvektion gibt? Also auf die internationale Raumstation?
Genau. Dort oben konnten sich diese Antikörper in vollkommener Ruhe und völlig symmetrisch anordnen. Heraus kamen absolut makellose, einheitliche Kristalle mit einer Größe von exakt 39 Mikrometern. Diese Suspension war plötzlich perfekt injizierbar.
Wahnsinn. Aber wir werden jetzt doch hoffentlich nicht anfangen, Krebstherapien im Orbit zu produzieren, oder? Das würde ja jedes Gesundheitssystem finanziell sofort sprengen.
Und genau das ist der Geniestreich an der Sache. Merck muss das gar nicht. Sie haben diese perfekten Weltraumkristalle einfach wieder auf die Erde gebracht, detailliert studiert und die mathematischen Parameter genau analysiert.
Clever.
Mit diesem Wissen konnten sie dann spezielle Rotationsmischer für ihre irdischen Labore bauen, die diesen Zustand der Schwerelosigkeit so gut imitieren, dass sie nun auch hier unten diese gleichmäßigen Kristalle herstellen können.
Okay, und was ist dann das direkte Ergebnis für betroffene Familien?
Krebspatienten können bald diese endlosen, anstrengenden Infusionsstunden überspringen und bekommen stattdessen eine schnelle, einfache Injektion direkt in der Arztpraxis. Das spart enorm Zeit.
Das ist wirklich ein handfester Vorteil, der Zeit und Lebensqualität zurückgibt. Wir sprechen hier über komplexe Krankheiten wie Krebs. Aber wie sieht es eigentlich mit bakteriellen Infektionen aus? Hier wird es wirklich interessant. Da sticht nämlich ein Begriff aus dem Recherchepapier völlig heraus. Das klingt wie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Kaltes, atmosphärisches Plasma.
Oh ja, das ist eine fantastische Entdeckung von Professor Gregor Morfill. Also Plasma ist der vierte Aggregatzustand, eine Wolke aus geladenen Teilchen, die normalerweise rasend heiß ist, so wie auf der Oberfläche der Sonne oder eben in einem Blitzeinschlag. Um Plasma zu erzeugen, musst du normalerweise enorm viel Energie in ein Gas pumpen, bis sich die Elektronen von den Atomen lösen. Aber Morfills Team experimentierte auf der ISS mit sogenannten komplexen Plasmen und schaffte es durch sehr geschickte elektromagnetische Felder in der Schwerelosigkeit, kalte Plasmen bei Raumtemperatur zu züchten. Und das ganz ohne die Umgebung zu verbrennen.
Und als sie das dann auf biologische Proben losgelassen haben, stellten sie plötzlich fest, dass dieses Kaltplasma ein absoluter Bakterienkiller ist. Richtig.
Ganz genau. Es stanzt förmlich mikroskopisch kleine Löcher in die Zellwände und auch die DNA von Bakterien. Es zerfetzt sie quasi komplett von außen.
Warte, da muss ich einhaken. Wie kann das denn sein? Ich meine, DNA ist DNA, eine Zellwand ist eine Zellwand. Wenn dieses Plasma Bakterien derart zerfetzt, warum schießt es dann nicht genauso Löcher in die menschlichen Zellen drumherum? Das wäre ja fatal.
Und das ist genau die entscheidende Frage, warum das medizinisch überhaupt so nutzbar ist. Der Unterschied liegt hier in der zellulären Architektur. Menschliche Zellen sind eukaryotische Zellen. Die sind viel, viel größer, haben eine deutlich dickere, weitaus komplexere Doppelmembran und besitzen auch hochentwickelte Reparaturmechanismen.
Aha.
Und die Bakterien? Bakterien sind evolutionär viel einfacher gebaut und haben diesem Plasma-Bombardement schlichtweg nichts entgegenzusetzen. Die menschlichen Zellen spüren diesen Reiz zwar, bleiben aber völlig unverletzt.
Okay, das heißt also, in einer Zeit, in der uns auf der Erde die Antibiotika wegen dieser multiresistenten Keime weltweit auszugehen drohen, haben wir jetzt durch ISS-Forschung einfach eine rein physikalische Waffe gefunden.
Exakt. Und daraus ist sogar schon ein Start-up namens Terra Plasma Medical entstanden. Die bauen handliche Geräte, die nennen sich Plasma Care. Und diese Geräte kommen heute schon real in Kliniken zum Einsatz.
Echt? Wie wird das angewendet?
Wenn du zum Beispiel einen Patienten mit einem diabetischen Fuß hast, also einer chronischen Wunde, die einfach nicht mehr heilt, weil sich dort hartnäckige Krankenhauskeime wie MRSA eingenistet haben, dann kannst du das heute mit genau diesem Kaltplasma aus der Raumfahrttechnologie desinfizieren und die Wunde endlich zur Heilung bringen.
Wahnsinn. Also, wir haben Krebs, wir haben hartnäckige Infektionen, Aber was ist eigentlich mit massivem physischen Schaden am Körper? Vorhin meintest du, wenn Muskeln in der Schwerelosigkeit quasi vergessen, wie man arbeitet, wie bringt man denen das auf der Erde eigentlich wieder bei?
Da gibt es in unserem Papier diese Erfindung aus Russland, den sogenannten Pinguinanzug. Ja, das geht schon weit zurück, nämlich in die 70er Jahre der sowjetischen Raumfahrt. Wenn Kosmonauten die Spannung in ihren Muskeln verlieren, dann sendet die Muskulatur irgendwann keine Belastungssignale mehr an das Gehirn. Das Körpergefühl schwindet einfach.
Mhm.
Um das nun künstlich zu simulieren, entwickelten die Russen diesen Pinguinanzug. Der ist durchzogen von ganz starken elastischen Zugbändern. Wenn der Astronaut im All schwebt, zieht ihn der Anzug permanent in so eine embryonale Haltung zusammen.
Er rollt ihn quasi zusammen.
Richtig. Der Astronaut muss dann ununterbrochen gegen diesen mechanischen Widerstand anarbeiten, um sich überhaupt aufzurichten und zu strecken. Das Konzept dahinter nennt sich Axial Loading.
Okay, und findige Ärzte hier unten auf der Erde sahen dann die Bewegungsmuster dieser heimgekehrten Kosmonauten und dachten sich, Mensch, diese neurologische Desorientierung sieht verblüffend ähnlich aus wie die Symptome von Patienten mit bestimmten Hirnschäden hier bei uns.
Ja, genau. Diese intellektuelle Brücke wurde da geschlagen. Aus der Technologie dieses Pinguinanzugs entwickelten Mediziner dann den sogenannten Adeli-Anzug oder auch spezielle Corvid-Schuhe.
Und für wen sind die gedacht?
Heute werden damit Kinder mit spastischen Lähmungen, also zum Beispiel Zerebralparese, oder auch erwachsene Schlaganfallpatienten therapiert. Das Prinzip dahinter ist die propriozeptive Korrektur.
Propriozeptiv, also das Empfinden für die eigene Körperhaltung?
Richtig. Durch diesen extremen mechanischen Widerstand des Anzugs wird das zentrale Nervensystem auf der Erde mit Signalen aus der Muskulatur geradezu überflutet. Und diese ständige Reizüberflutung programmiert das Gehirn quasi neu. Pathologische, also fehlerhafte Reflexe werden einfach überschrieben und die Patienten lernen buchstäblich wieder, ganz normale Bewegungen auszuführen.
Das ist unglaublich. Eine Technologie, die eigentlich Kosmonauten da oben vor dem Verfall bewahren sollte, bringt also heute gelähmte Kinder auf der Erde wieder zum Laufen. Aber während uns das hier unten so enorm hilft, treibt es die großen Weltraumagenturen ja längst weiter in die Ferne. Operation Deep Space, also der Mond, der Mars. Doch je weiter wir fliegen, desto drängender wird da ein völlig neues Problem. Nämlich die schiere Distanz.
Ja, absolut. Die Distanz verändert die medizinische Versorgung da draußen nämlich radikal. Wenn eine Crew auf dem Mars ist, dauert ein einfaches Funksignal zur Erde im schlimmsten Fall satte 20 Minuten.
Das heißt, ein Hin- und Rücksignal braucht 40 Minuten.
Genau. Da kannst du bei einem akuten Herzinfarkt nicht mal eben in Houston anrufen und nachfragen, welche Pillen du jetzt geben sollst. Auch eine Evakuierung, die von der ISS aus in ein paar Stunden erledigt ist, ist beim Mars einfach schlicht unmöglich. Die Crews müssen in der Lage sein, absolut jedes medizinische Problem völlig autonom zu lösen.
Die NASA nennt das in unserem Dokument IMO, Earth Independent Medical Operations. Aber wie stellt man sich das in der Praxis vor? Man kann ja nicht für jedes erdenkliche Symptom hunderte Kilo Medikamente in ein Raumschiff packen. Zumal wir ja vorhin gelernt haben, dass diese kosmische Strahlung Chemikalien oft auch einfach zerstört.
Das ist genau das Problem. Medikamente verfallen durch diese ständige Strahlung rasend schnell oder sie werden sogar toxisch. Die NASA forscht deshalb jetzt sehr intensiv an sogenannten Organs on a Chip.
Organe auf einem Chip?
Ja, das musst du dir vorstellen wie so kleine Mikrofluidikplättchen aus durchsichtigem Kunststoff. Die sind kaum größer als so ein USB-Stick. Darauf kultiviert man dann echte lebende menschliche Zellverbände, also zum Beispiel Herz- oder Leberzellen. Und winzige Kanäle versorgen diese Zellen dann mit Nährstoffen.
Okay, und was genau machen die dann im All?
Die Chips ahmen einfach die Reaktion menschlicher Organe nach. Die Astronauten können daran dann in Echtzeit testen, ob ein Medikament, das jetzt lange der Strahlung ausgesetzt war, überhaupt noch wirkt oder ob es vielleicht das Lebergewebe schon vergiftet. Das große Fernziel ist dann so eine Art On-Demand-Pharmazie.
Also eine On-Demand-Apotheke, die Medikamente tief im All aus Grundbausteinen einfach selbst synthetisiert.
Exakt.
Die Europäische Weltraumorganisation, also die ESA, setzt da offenbar nochmal ganz andere Prioritäten. Wenn ich mir die Konzepte im Recherchepapier anschaue, geht es da weniger um Pillen und irgendwie viel mehr um den physischen Körper selbst.
Ja, die ESA konzentriert sich massiv auf den Schutz vor Strahlung und auf das sogenannte 3D-Bioprinting. Stell dir mal vor, ein Astronaut verbrennt sich fernab der Erde richtig schwer oder erleidet einen komplizierten Gewebeschaden. Die Vision der ESA ist es, aus den eigenen mitgebrachten Stammzellen der Crewmitglieder unterwegs einfach frisches Gewebe, Hautschichten oder sogar kleine Knochenstrukturen selbst auszudrucken. Denn ohne dieses schützende Magnetfeld da draußen ist die physische Verletzungsgefahr durch Strahlung und Unfälle natürlich ein absolut dominierendes Thema.
Wahnsinn. Aber wir sprechen jetzt unheimlich viel über diese physischen Aspekte. Dabei scheint die Isolationspsychologie ja ein völlig anderes Biest zu sein. Haben wir eigentlich überhaupt eine Ahnung, was passiert, wenn man Menschen für so eine Mars-Mission jahrelang in einen engen Zylinder einsperrt? Die Russen haben das doch meines Wissens nach schon mal getestet.
Oh ja, Russland hat in diesem psychologischen Bereich wirklich eine immense, jahrzehntelange Expertise. Die haben unten auf der Erde das berühmte Mars 500-Experiment durchgeführt. Da wurden 6 Personen für 520 Tage, das ist in etwa die kalkulierte Dauer eines Marsflugs, in einer simulierten Raumstation in Moskau komplett isoliert.
Und wie ist das ausgegangen?
Die gesammelten Daten waren ziemlich alarmierend. Sie entdeckten dabei nämlich das sogenannte Detachment-Phänomen.
Das Detachment-Phänomen? Wie genau hat sich das geäußert? Haben die einfach irgendwann aufgehört, miteinander zu reden oder was?
Nein, es passierte etwas viel Gefährlicheres für so eine Mission. Die Crew neigte nach monatelanger Isolation dazu, sich psychologisch von der Außenwelt und dem Kontrollzentrum abzukapseln. Sie fingen wirklich an, Informationen vor der Bodenstation zu verbergen, trafen einfach eigene Entscheidungen ohne Rücksprache und reduzierten die Kommunikation auf das absolute Minimum.
Ach du grüne Neune.
Ja, sie bildeten eine völlig eigene, geschlossene Mikrogesellschaft. Und wenn du 20 Lichtminuten entfernt bist, ist so eine Art psychologische Meuterei absolut katastrophal. Das Vertrauen bricht da komplett zusammen.
Wow, das ist ein riesiges Problem. Und auch China forscht ja aktuell massiv auf ihrer eigenen Raumstation an dieser biologischen Autonomie.
Ja, und das mit großem Erfolg. Sie haben unter anderem detailliert auf zellulärer Ebene erforscht, wie Thiamin, also Vitamin B1, effektiv wirken kann, um diesen fatalen Abbau von Herzzellen in der Schwerelosigkeit direkt zu stoppen.
Okay, wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, das bedeutet doch, dass diese Ära der klassischen Telemedizin, in der ein Arzt am Bildschirm in Houston ein Pflaster verschreibt, komplett vorbei ist? Wir bauen eigentlich gar keine klassischen Raumschiffe mehr. Wir entwerfen gerade fliegende, völlig autarke Mini-Krankenhäuser, die durch das tiefe Sonnensystem navigieren.
Genau so ist es. Das ist die Realität der nächsten Jahrzehnte.
Aber weißt du, bei all dieser brillanten Hightech-Biologie, den 3D-Druckern, komplexen Plasmen und der Genomik, da vergessen wir leicht eine ganz wesentliche Tatsache.
Welche meinst du?
Wir Menschen bleiben einfach fehlerhafte, teils absolut unberechenbare biologische Wesen. Und es führt eben zu Momenten von geradezu absurder Komik im Weltraum. Wenn man sich die Archive so ansieht, war bisher wirklich nicht alles so tierisch ernst in der Schwerelosigkeit. Mein absoluter Favorit aus dem Papier ist Apollo 10.
Ah, das berühmt-berüchtigte Pudunit-Mysterium.
Ja. Wir schreiben das Jahr 1969. Die Crew fliegt gerade zum Mond. Es ist die absolute Generalprobe für Neil Armstrongs historische Landung. Alles ist hochkonzentriert. Und dann blättert man in das offizielle Funktranskript der Mission. Seite 414.
Das ist wirklich pures Gold.
Man muss sich das bildlich vorstellen. Da sitzen 3 hochdekorierte, todernste Testpiloten in dieser winzigen Kapsel. Und plötzlich ruft Commander Tom Stafford panisch nach einer Serviette und fragt durch den Raum: Wer war das? Ein undefinierbarer Kotbrocken schwebte da gemütlich durch die Schwerelosigkeit der Kabine.
Und die anschließende Diskussion im Transkript ist pure Slapstick-Comedy. Jeder streitet die Tat vehement ab. John Young verteidigt sich da allen Ernstes mit dem Argument: Meine haben eine ganz andere Konsistenz, die sind klebriger. Und 5 Seiten später passiert exakt dasselbe schon wieder.
Es ist unfassbar.
Aber das lag schlicht an der archaischen Toilettentechnik von damals. Die mussten ihr Geschäft in kleine Plastiktüten verrichten, die sie sich mit Klebeband an den Hintern geklebt haben. Da ging eben manchmal buchstäblich etwas daneben. Aber neben fliegenden Fäkalien bringt auch der Körper selbst im Alltag ziemlich komische Seiten hervor. Erinnerst du dich an den Fluid-Shift, den wir vorhin besprochen haben, dass das viele Wasser in den Kopf schießt?
Ja, logisch. Was ja auch bedeutet, dass die Schleimhäute dauerhaft extrem anschwellen. Die Astronauten haben also da oben monatelang einen richtig fiesen Weltraumschnupfen, ohne eigentlich überhaupt krank zu sein.
Genau. Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie die da oben überhaupt essen können. Und deshalb schmecken sie einfach nichts mehr. Das sorgsam konzipierte, teure Spacefood schmeckt im Orbit völlig fad, wie nasse Pappe. Die Lösung auf der ISS ist deshalb fast schon wieder primitiv.
Was machen sie?
Die Astronauten fluten ihr Essen mit Unmengen an extrem scharfer Hot Sauce. Das Capsaicin in dieser scharfen Soße ist aggressiv genug, um den Weg durch die komplett verstopften Nebenhöhlen zu finden und auf der Zunge überhaupt noch irgendein Geschmackserlebnis auszulösen.
Das ist herrlich. Wir planen Hightech-Apotheken für den Mars, aber das begehrteste Gut an Bord ist eigentlich eine einfache Flasche Tabasco.
Ganz genau.
Und was ist eigentlich mit dem Magen? Ich meine, Astronauten haben doch immer Mägen aus Stahl, denkt man zumindest.
Weit gefehlt. Das ist ein großer Mythos. Das sogenannte Space Adaptation Syndrome, kurz SIS, das erwischt in den allerersten Tagen knapp 73% aller Astronauten. Es ist quasi das exakte Gegenteil der irdischen Seekrankheit.
Wie meinst du das?
Naja, auf einem Schiff schwankt der Rumpf, dein Gleichgewichtsorgan im Ohr meldet starke Bewegung, aber deine Augen sehen im ruhigen Inneren der Kabine kompletten Stillstand. Im Weltraum ist es genau umgekehrt.
Ah, okay.
Deine Augen sehen, wie du dich fließend durch diese Module ziehst, aber das Gleichgewichtsorgan tief in deinem Ohr meldet totalen Stillstand, weil die kleinen Orientierungskristalle darin einfach schwerelos herumschweben und absolut keine Schwerkraft mehr registrieren.
Das Gehirn schlägt also Alarm und treibt das Nervensystem in den Wahnsinn. Kein Wunder, dass das NASA-Trainingsflugzeug für die Schwerelosigkeit von allen liebevoll der Vomit-Comet, also der Kotzkomet, genannt wird. Das bringt mich dann auch zu der zentralen Frage, wenn ich mir das alles so anhöre. Der Körper rebelliert ja ununterbrochen gegen die fehlende Schwerkraft. Sind wir für dieses Umfeld biologisch überhaupt ansatzweise gemacht?
Biologisch gesehen, absolut nicht. Jeder einzelne Tag im All ist ein ständiger, enorm energieaufwendiger Kampf gegen die eigene Natur.
Tja, das ist dann wohl der Preis für den Griff nach den Sternen. Weltraummedizin ist definitiv kein reiner Selbstzweck, der nur dazu dient, dass ein paar mutige Männer und Frauen in einer fliegenden Blechbüchse überleben. Von diesen makellosen Kristallen, die Krebsmedikamente verträglicher machen, über kalte Plasmen, die multiresistente Keime in Wunden zerstören, bis hin zu Pinguinanzügen, die neurologisch erkrankten Kindern hier unten wieder auf die Beine helfen. Die Schwerelosigkeit macht die Medizin auf der Erde jeden Tag ein echtes Stück besser.
Genau. Und wenn du das nächste Mal abends in den Nachthimmel blickst und diesen kleinen leuchtenden Punkt der ISS vorbeiziehen siehst, dann denk einfach mal daran, dass da oben vielleicht gerade mikroskopische Strukturen gedruckt oder Plasmen entzündet werden, die irgendwann in der Zukunft mal deine ganz eigene Gesundheit schützen könnten.
Das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke. Aber ich möchte dir, lieber Zuhörer, zum Abschluss noch einen etwas wilderen, provokanteren Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn wir durch dieses 3D-Bioprinting, durch Genveränderungen und künstliche Anpassungen an die kosmische Strahlung wirklich versuchen, uns dauerhaft auf dem Mars anzusiedeln, werden die Menschen, die in 100 Jahren dort oben geboren werden, biologisch überhaupt noch Menschen im irdischen Sinne sein? Oder erschaffen wir durch diese ganze Weltraummedizin gerade unweigerlich unsere allererste eigene außerirdische Spezies? Das ist mal eine Frage, über die du heute Abend in Ruhe nachdenken kannst. Bis zum nächsten Mal bei Wissenschaft.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.